Energiegeladen, der Alchemy-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Energiegeladen, in der wir uns mit den großen, kleinen Themen aus der Energiewelt beschäftigen. Unser heutiges Thema ist das große Feld der Batteriespeicher. Und ich habe dazu zwei Gesprächspartner heute hier zu Gast. Im ersten Teil sitzt mir gerade gegenüber Christian Karalis, im Haus der Steag Alchemy Group verantwortlich für die Projekte rund um eben das Thema Batteriespeicher. Und ihn möchte ich zunächst mal fragen, Alchemy hat vor kurzem kommuniziert, dass es am Standort Duisburg-Walsum einen neuen Großbatteriespeicher geben wird. Würdest du für uns und die Hörerinnen und Hörer mal einmal zusammenfassen, wie da der Sachstand bei dem Projekt ist?
Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass wir heute die Gelegenheit haben, über Speicher und die Energiewende zu reden. Wir planen gerade aktuell an unserem Kraftwerkstandort Duisburg-Walsum einen rund 50 MW großen Batteriespeicher mit 200 Megawatt Kapazität. Das heißt, wir bauen dort einen Speicher, der 4 Stunden ein- und ausspeichern kann und dort eben auch das ganze Thema Netzstabilität, Verbesserung der Integration von erneuerbaren Energien im Fokus hat. Dieses unterscheidet das Ganze zu unseren vorherigen Batteriespeichern auch oder auch anderen Projekten, die im Moment im Markt unterwegs sind, wo wir 1 bis 2 Stunden Speicher haben, die eher auf Systemdienlichkeit, auf Systemrelevanz ausgelegt sind. Und wir gucken eher auf langfristige Speicher.
Das heißt, da sind dann möglicherweise auf Seiten derjenigen, die sich für solche Speichertechnik als Kunden interessieren, dann auch andere Partner, andere Abnehmer im Blick.
Genau. Im ersten Schritt bei den 1 bis 2 Stunden Speichern ist es entweder der Netzbetreiber, der Systemdienstleistungen benötigt, oder der Markt allgemein, dass man Arbitragegeschäfte, also Handelsgeschäfte im Energiehandel tätigt. Hier sehen wir eher auch Industriekunden, große Verbraucher, die eben große Energieportfolien aus Erneuerbaren haben, wie man dort das Ganze dann strukturieren kann und optimaler nutzen kann als in der Vergangenheit.
Ja, wie das dann auf der anderen Seite im Rahmen einer solchen Kooperation aussieht, werden wir ja im weiteren Verlauf heute auch noch hören. Ich werde noch nicht viel verraten, aber ich kann versprechen, da werden wir auch einige interessante Einblicke bekommen. Zuletzt sind ja Batterien immer mehr auch in den Fokus des medialen Interesses getreten, wenn es um das Thema Energiewende und Zukunft der Energieversorgung geht. Vielleicht kannst du mal einmal so ein bisschen umreißen, wieso das Thema auf einmal, man möchte fast sagen, in aller Munde ist und alle über Batterien sprechen und sagen, ist das vielleicht jetzt die nächste Technik, die man gewissermaßen als Königsweg betrachtet für die Lösung der Probleme der Energiewende?
Ich glaube eher, dass es ein wesentliches Bindeglied ist zwischen dem, was wir schon gestartet haben in der Energiewende, zwischen fluktuierenden Erzeugern und dem Verbrauch in der Industrie insbesondere, wo man ja eine kontinuierliche Versorgung benötigt oder eine, die dem Verbrauch entspricht und nicht wie die Sonne scheint oder der Wind weht. Und da braucht es ein Bindeglied, was nicht nur Netzausbau heißt, sondern auch Flexibilität oder Zwischenspeicherung. Hm. Und deswegen werden Speicher mit zunehmendem Ausbau der Erneuerbaren immer wichtiger und ein wesentlicher Bestandteil, um die zukünftige Energieversorgung da auch sicherzustellen.
Hm. Du hast gerade eben gesagt, es geht da im Wesentlichen um eine verbesserte Markt- und Netzintegration der erneuerbaren Energien. Der Begriff der fluktuierenden Erzeugung ist ja gerade auch gefallen. Kannst du da vielleicht nochmal etwas detaillierter beschreiben, wie das schematisch abläuft? Also welche konkrete Funktion, welchen Nutzen haben die Batteriespeicher, wenn es um die Frage geht, wo hole ich mir meinen Wind oder meinen Sonnenstrom her?
Heutzutage, wenn wir das Beispiel PV-Park nehmen und man heute einen Vertrag abschließt, einen sogenannten Green PPA, dass man aus dem PV-Park den Strom bezieht für seine Industrieanlage, dann ist es so, dass ja mittags sehr viel Sonne da ist und wir vielleicht einen Verbraucher haben, der gar nicht so viel braucht. Aber abends, wenn die Sonne untergeht, braucht derjenige ja auch Strom. Der PV-Park liefert nichts mehr. Und da hilft dann natürlich auch so ein Batteriespeicher, weil ich mittags die Mittagsspitze in der PV-Erzeugung einspeichern kann und zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausspeichern kann, wenn ich den Strom brauche. So wie es ja auch heutzutage die meisten Leute zu Hause haben, wenn sie eine PV-Anlage auf dem Dach haben, dass sie auch meistens einen Speicher im Keller haben.
Also im Grunde genommen ein ähnliches Funktionsprinzip, nur dann eben hochskaliert und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass natürlich bei den Dimensionen der Speicher nicht mehr neben der PV-Anlage steht, sondern sozusagen das Ganze übers vorgelagerte Netz abgebildet wird.
Genau, richtig. Ja.
Ja, das klingt ja erstmal plausibel. Man fragt sich dann natürlich oftmals, wenn es auf einmal solche Diskussionen der neuen Lösungen, der neuen Lösungsansätze gibt, warum es dann, wenn es so offensichtlich scheinbar ist, so lange gedauert hat, bis man sozusagen im großen Maßstab auch auf so ein Konzept gekommen ist. Ich glaube, in Großbritannien ist es ja schon länger so, dass wenn ich eine neue erneuerbaren Anlage errichte, ich auch tatsächlich dezentral eine kleine Speichereinheit mit dazu bauen muss. Ne?
Das gibt es auch in Deutschland, aber es hat eben nochmal einen Unterschied, ob ich wirklich einen Speicher direkt neben die PV-Anlage baue oder wie wir es gemacht haben, in ein Industrieballungsgebiet, um vorhandene Netzanschlüsse und Ressourcen zu nutzen, wo ich dann eben auch unterschiedliche Parks mit anschließen kann. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu diesen Innovationsausschreibungen, wie es in Deutschland die auch gibt, wo man eine PV-Anlage oder einen Windpark mit einem Batteriespeicher ausstatten kann, aber der eben nur für diesen einen Windpark oder die PV-Anlage genutzt werden darf.
Verstanden. Bevor wir gleich zu unserem externen Gesprächspartner kommen, ich werde den Spannungsbogen langsam aufbauen, damit die Hörerinnen und Hörer auch interessiert an den Geräten bleiben und uns lauschen und folgen. Noch zwei kurze Fragen an dich. Die eine lautet, wie sieht sozusagen für Eikeni strategisch die Zukunft beim Thema Batteriespeicher aus?
Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen.
Gerne.
Weil wir reden jetzt gerade von dem heutigen Projekt und du hast das gerade auch gesagt, warum ist das heute in aller Munde? Bei Eikeni war es schon 2009 im Mund. Man hat schon damals Forschung und Entwicklung, weil man gesagt hat, wir werden für die Energiewende Batteriespeicher brauchen. Wir haben es dort im ersten Schritt mit einem 1 MW-Speicher getestet, das Ganze auch präqualifiziert für die Regelenergie und dort unsere Erfahrung gesammelt dann, um ein kommerzielles Projekt zu entwickeln und zu realisieren, schon 2015, 2016, was heute fast 10 Jahre in Betrieb ist, wo man gute Erfahrungen hat. Und aus diesen ganzen Zusammenhängen kann man natürlich auch die Zukunft entwickeln, wo man sagen kann, ich habe eine gute Vorlaufkurve, ich habe gute Erfahrungswerte und kann dann als Unternehmen auch in die Zukunft starten, jetzt mit einem 50 MW-Speicher in Walsum und dann auch in die Zukunft gehen und schauen, welche weiteren Dienstleistungen benötigt die Energiewende, wenn es keine Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke mehr gibt. Und dort werden Speicher immer mehr auch eine Rolle spielen.
Das heißt, wir sind also, danke für den Hinweis nochmal, die Schleife gedreht zu haben. Wir sind also bei dem Thema eigentlich ein alter Hase, der sehr genau weiß, was er tut.
Wir sind ein alter Hase, wir wissen, was zu tun war. Wir haben aber zwischendurch eben diese Delle gesehen im Markt, dass man gesehen hat, man braucht es nicht. Es gab noch genug konventionelle Anlagen, die das Ganze ausgeglichen haben. Und heutzutage sind wir eben an so einem Startpunkt oder an so einem Wendepunkt, wo man eben merkt, umso mehr Erneuerbare im Netz sind, umso mehr brauche ich auch etwas, um diese Energie sinnvoll dann auch zwischenzuspeichern.
Klar. Ein Teil der Speicherkapazität wird ja von einem Großkunden aus dem Industriebereich genutzt. Da sprechen wir, wie gesagt, gleich noch kurz drüber. Aber ein Teil der Speicherkapazität nutzt Eikeni ja auch selbst, zum Teil in Verbindung mit eigenem Erzeugungsportfolio. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Das eine ist, wir werden den Speicher aufteilen. Das heißt, Kunden haben wir jetzt für das erste Projekt gefunden, einen sehr guten Kunden, der dann einen Teil der Speicherkapazität nutzt. Und wir nutzen den anderen Teil für unser Portfolio. Wir haben ja auch einen Trading-Bereich, der erneuerbare Energien managt. Und dort spielt natürlich dann auch das Thema, wie manage ich meine erneuerbaren Energien in der Zukunft sinnvoll. Dafür wird er eingesetzt, aber natürlich auch für Marktvolatilitäten, die immer im Zusammenhang heutzutage auch mit den Erneuerbaren stehen.
Alles klar. Du bist eben, als ich dich nach der Zukunft des Themas gefragt habe, ja völlig zu Recht nochmal einen Schritt zurückgegangen in die Vergangenheit. Sag uns doch bitte zum Abschluss dieses Gesprächsteils nochmal eben zwei Sätze tatsächlich zu den künftigen Perspektiven. Denn in der Antwort gerade ist ja auch deutlich geworden, aktuelles Projekt, das heißt, es gibt auch schon weitere Überlegungen.
Genau, beim aktuellen Projekt sind wir ja schon in der Umsetzungsphase. Wir haben die Baugenehmigung erhalten. Wir werden jetzt im Februar schon anfangen mit den Baumaßnahmen und dann hoffentlich bis Ende 26 im Betrieb sein. Das hoffe ich nicht, dass es erst Ende 26 ist.
Nein.
Und gleichzeitig entwickeln wir eben auch weitere Projekte an anderen Kraftwerkstandorten der Eikeni Steag. Und dort wird das gleiche Thema sein, dass wir einen Teil wieder für Dritte anbieten wollen, ihnen die Flexibilität zur Verfügung stellen möchten, mit dem gleichen Thema dann auch, dass wir wie bei unserem vorherigen Projekt, auch Systemdienstleistungen, die es in Zukunft bedarf, wie Blindleistung, Momentanreserve, Schwarzstadtfähigkeit, was heute aus den konventionellen Anlagen bereitgestellt wird, dann auch aus dem Speicher heraus bereitgestellt werden kann.
Ja, und vielleicht nochmal zum Verständnis abschließend für die Hörerinnen und Hörer, die bestehenden Kraftwerkstandorte sind als Standorte auch für die Batteriespeicher deswegen interessant, weil wir da natürlich die entsprechenden Kapazitäten beim Netzanschluss haben, dass da ohne größeren Aufwand bestehende Infrastruktur auch mitgenutzt werden kann. Ne?
Richtig. Zwei Punkte. Man hat natürlich durch die Größe der Kraftwerkstandorte erstmal die Fläche für solche Batteriespeicher. Man ist in Industriegebieten, man muss also nicht irgendwo in der grünen Landschaft nochmal wieder Fläche nutzen, sondern kann vorhandene Industrieflächen nutzen und hat Netzanschlüsse, die heutzutage für ein konventionelles Kraftwerk genutzt wurden und jetzt eben dann zukünftig bereitstehen auch für andere Dienstleistungen aus Batterien oder Anwendungen in der Energiewende, die es sonst noch gibt, wie Wasserstoff.
Spannendes Thema. Danke bis hierher. Vielen Dank für den allgemeinen Überblick zum Thema und auch die Erläuterung, was das Geschäftsfeld der Batteriespeicherlösung für Eikeni, für die STEAG Eikeni Group bedeutet und in Zukunft auch noch bedeuten wird. Ich darf jetzt in unserer Runde begrüßen Florian Reuter von DB Energie. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Herr Reuter, schön, dass Sie dabei sind. Ich habe gerade nur den Namen verraten und das Unternehmen, von dem Sie kommen. Ich würde Sie bitten, eingangs sich doch kurz selbst vorzustellen und zu erläutern, wer Sie sind und welche Funktion Sie bei der DB Energie haben.
Gerne. Die DB Energie ist ein 100% Tochterunternehmen der Deutschen Bahn und wir sind für die Energieversorgung der Deutschen Bahn zuständig. Die Deutsche Bahn ist die größte Stromverbraucherin Deutschlands und wir versorgen sie mit allen Medien der Energie, damit unsere Züge fahren können und unsere Bahnhöfe und Anlagen alle reibungslos laufen. Dabei haben wir eine Versorgungsquote, die bei deutlich über 99% liegt. Das heißt auch in aktuellen Diskussionen, es bleiben bei uns keine Züge stehen, weil die Energieversorgung nicht passt.
Ja, klar.
Wir haben zwei Aufgaben im Wesentlichen. Zum einen sorgen wir für die Beschaffung der Energie, aber zum zweiten bewirtschaften wir auch als Netzbetreiber das mehr als 8000 Kilometer lange Bahnstromnetz. Mhm. Wir haben nämlich bei der Bahn ein separates Bahnstromnetz mit 16,7 Hertz in Abgrenzung zu den 50 Hertz in den öffentlichen Netzen und betreiben darüber hinaus tausende von 50 Hertz Verteilernetzen an den Bahnhöfen und Werkstätten, die wir überall in Deutschland haben. Und damit haben wir also zwei ganz wesentliche Rollen, Beschaffung der Energie und Netzbetreibung des spezifischen Bahnstromnetzes.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr komplexen Aufgabenfeld, mit dem Sie zu tun haben. Herr Reuter, wenn Sie die Aufgabe der DB Energie nochmal zusammenfassen würden in Ihrer spezifischen Rolle im Konzernverbund der Deutschen Bahn, wie würden Sie das beschreiben und was wären dabei für Sie die relevanten Parameter, die, sagen wir mal, auch Herausforderungen darstellen, die Sie in Ihrer Arbeit besonders adressieren müssen?
Genau, die Herausforderung besteht darin, dass wir die Bahn zuverlässig mit Energie versorgen und das Ganze möglichst wirtschaftlich tun, bei dem gleichzeitigen Anspruch, eben unsere Klimastrategie konsequent umzusetzen. Und das ist ein Zielkonflikt und den aufzulösen, ist das Spannende an der Aufgabe, dass wir jetzt also zeigen wollen, dass wir die Energiewende konsequent umsetzen und das gleichzeitig wirtschaftlich vertretbar. Und da spielen Batteriespeicher eben auch eine ganz zentrale Rolle.
Sie sind jetzt im Rahmen Ihrer Tätigkeit auf das Projekt in Walsum aufmerksam geworden und haben sich dafür entschieden, einen Teil des Speichers künftig für Ihre Zwecke, also der Energiebewirtschaftung der DB, zu nutzen. Warum sind aus Ihrer Sicht oder bezogen auf Ihr Geschäftsfeld die Stromspeicher für Sie so interessant?
Stromspeicher sind für uns deshalb so interessant, weil sie für uns ein elementarer Bestandteil oder ein Puzzlestück für das Gelingen der Energiewende sind. Die Deutsche Bahn hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Mhm. Strom ist aber einer der wichtigsten Hebel. Und wir stellen also unser Bahnstromportfolio jetzt Stück für Stück auf erneuerbare Energien um. Mhm. Wir liegen heute bereits bei knapp 70% Anteil von Erneuerbaren in unserem Mix und bauen das auch kontinuierlich aus. Und bei dem Ausbau braucht man unterschiedliche Instrumente. Also als wir von 30, 40, 50% erneuerbaren Energien in unserem Portfolio ausgegangen sind, ging es immer darum, noch mehr idealerweise Wasser, Wind und Sonne zu integrieren. Aber jetzt sind wir schon bei 70% angelangt und um jetzt auf 80% und 90% zu kommen, reicht es eben nicht aus, immer weitere PPAs, also Energiebezugsverträge mit Wind und Sonne beispielsweise abzuschließen, sondern wir brauchen jetzt neue Instrumente und da sind Speicher ein ganz wesentliches davon.
Also im Sinne dessen, was Christian Karalis auch gerade gesagt hat, im Grunde genommen für die Zeiten, wo ein Überangebot besteht, gewissermaßen einen Lagerplatz zu haben, um jetzt den Speicherbegriff mal nicht zu verwenden, sondern das zwischenlagern zu können und dann weiter zu verbrauchen, wenn es sozusagen 1:1 aus der gegenwärtigen erneuerbaren Erzeugung nicht unmittelbar gedeckt werden kann, was den Bedarf angeht. Ne?
Genau, darum geht es, also um aus der Korrelierung der Fluktuation rauszukommen. Mhm. Das heißt also, immer mehr Wind und Sonne hilft uns eben nicht dabei, wenn dann beispielsweise keine Sonne verfügbar ist und dementsprechend brauchen wir diese Speicher. Und die spielen da eine ganz wichtige Rolle für uns. Vielleicht auch, um die Größenordnung einzuordnen. Wir haben hier, aus diesem Batteriespeicher planen wir mit 50.000 Megawattstunden im Jahr. Und das reicht für Strom für ungefähr 3 Millionen ICE-Kilometer. Das ist eine Menge. Vor dem Hintergrund des Gesamtfahrvolumens der Deutschen Bahn natürlich erstmal nur ein Anfang. Aber wir sehen es als einen wichtigen ersten Schritt, auf den hoffentlich dann auch bald viele weitere Folgen werden.
Ja, jetzt haben Sie so ein bisschen fast eine Frage vorweggenommen, das ist aber überhaupt nicht schlimm, sondern sehr schön, dann macht den Übergang geschmeidiger. Können Sie genau den Wert, den Sie gerade benannt haben, die 50.000 Megawattstunden, vielleicht einmal in Relation setzen zu dem Gesamtbedarf, den die DB an der Stelle hat, wenn es um die Versorgung ihrer Zugflotte geht?
Gerne. Wir benötigen bei der Deutschen Bahn pro Jahr ungefähr 10.000 Gigawattstunden, also 10 Terawattstunden, um die Züge und die Infrastruktur entsprechend zu betreiben. Mhm. Und der Speicher, den wir jetzt gemeinsam hier mit der Iconi betreiben wollen, lässt uns ungefähr 50 Gigawattstunden pro Jahr variabel ein- und ausspeichern. Das heißt also ungefähr 0,5% unseres Jahresbedarfs.
Das zeigt natürlich auf der einen Seite, wie Sie sagten, ein wichtiger erster Schritt, um sozusagen noch einen größeren Hebel zu haben, aus den bestehenden erneuerbaren Erzeugungskapazitäten einen größeren Nutzen zu realisieren, aber vermutlich auch nur ein Anfang. Ne? Insofern die Frage anknüpfend daran, wie sieht die weitere Strategie für Sie und Ihr Haus aus, an der Stelle eben das verbleibende Delta von den 70% regenerativer Energie, von der Sie eben sprachen, die schon im Einsatz sind, dann tatsächlich zu hebeln bis auf die 100% in 2040, sagten Sie, glaube ich, ne?
Genau. Klar, wir brauchen noch viele, viele mehr Speicher. Mhm. Die gute Nachricht ist, dass wir hier ein exponentielles Wachstum sehen. Christian Karadis ist da ja auch gerade schon drauf eingegangen, wie sich die Dimensionen der Speicher jetzt auch in die letzten Jahre schon entwickelt haben. Wir sehen eine enorme Nachfrage, aber eben auch ein zunehmendes Angebot von Speichern jetzt für die nächsten Jahre. Und wir haben als Deutsche Bahn ein großes Interesse an dieser Entwicklung teilzunehmen. Wir planen ganz konkret viele weitere Power Storage Agreements, wie wir sie ja nennen, solche Speicherkontrakte, um eben unseren Anteil an erneuerbaren Energien weiter ausbauen zu können. Nur Speicher alleine werden uns jetzt noch nicht bis zur gesamten Klimaneutralität bringen, weil wir sprechen jetzt hier schon über Speicher, die beispielsweise 4 Stunden reichen. Das ist schon eine neue Dimension, die ist gut, die ist hilfreich. Aber das löst auch immer noch nicht das Problem der Dunkelflauten und dementsprechend müssen wir da auch weitere Lösungen ins Auge fassen. Mhm. Konkret heißt das für uns, wir wollen mehr von dieser Art von Speichern, aber wir gucken auch ganz konkret nach anderen Arten von Speichern, anderen Technologien, anderen auch Speichervertragsarten, um eben auch längerfristige Speicher abbilden zu können.
Was Sie da beschreiben, ist ja im Grunde genommen eine Problemwahrnehmung oder eine Situationswahrnehmung, die man aus dem Bereich der Industrie im weitesten Sinne im Moment vielfach hört. Vielfach werden vermutlich natürlich auch wegen der aktuell nahenden vorgezogenen Bundestagswahl entsprechende Erwartungshaltungen formuliert. Was sind denn aus Ihrer spezifischen Sicht auf das Thema Energiewirtschaft, Energiepolitik in Deutschland die akuten Probleme, die man mit Blick auf eine möglichst erfolgreiche Gestaltung der Energiewende jetzt unmittelbar angehen sollte, wenn sich dann nach dem 23. Februar eine neue Bundesregierung formiert hat?
Gute Frage. Die ist nämlich auch gar nicht so trivial zu beantworten. Aus meiner Sicht, zum einen mal sehen wir gute exponentielle Entwicklungen, beispielsweise beim Ausbau von Solar. Mhm. Auch beim Wind onshore offshore sehen wir eine positive Entwicklung. Ich denke, dass wir auch beim Netzausbau langsam vorankommen, nicht so schnell wie benötigt, aber immerhin wir kommen langsam voran. Das sind alles gute Entwicklungen. Gleichzeitig gibt es noch einige Instrumente, die uns fehlen. Da gehe ich gleich drauf ein. Und das Ganze, und das ist, glaube ich, der zweite wesentliche Punkt, müssen wir natürlich schauen, dass das Ganze auch sinnvoll und bestmöglich wirtschaftlich abgebildet wird. Mhm. In dem Zusammenhang, glaube ich, ist eine stärkere auch Harmonisierung der verschiedenen Elemente, also Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Netze, Ausbau und Regulierung der Speicher zwingend notwendig. Und wie gesagt, da sehen wir jetzt momentan Dynamik, die aber eben auch durch regulierende Eingriffe, glaube ich, in die richtige Richtung gelenkt werden muss. Und da ist schon eine sehr große Erwartungshaltung der Branche an die Politik, dass wir da in den nächsten Monaten dann, sobald die neue Regierung reformiert ist, dann auch sehr schnell Klarheit bezüglich der Spielregeln dann noch bekommen.
Ja, können Sie das gerade mit Blick auf das Thema Batteriespeicher vielleicht nochmal etwas konkretisieren? Welche Hürden sehen Sie da, die man noch irgendwie umschiffen muss, um das Thema wirklich so breit am Markt auch zum Fliegen zu bringen, wie das für Sie, aber auch für andere industrielle Abnehmer wünschenswert und notwendig wäre?
Genau, ich hatte ja eingangs erklärt, dass wir zwei Hüte aufhaben sozusagen. Wir sind zum einen mal für die Energiebeschaffung der Deutschen Bahn zuständig, zum zweiten aber betreiben wir auch das Bahnstromnetz. Und das ist interessant, weil wir dadurch natürlich diese zwei Rollen auch im Blick haben. Der Vertrag oder die Vereinbarung, die wir jetzt hier mit Alcoa über diesen Speicher geschlossen haben, der adressiert zunächst einmal unsere Rolle als Beschaffung, weil wir einfach sehen, dass wir durch die extremen Preisdifferenzen, die wir auch tags, untertags sehen, einen solchen Speicher sehr gut wirtschaftlich betreiben können. Das muss aber nicht zwingend heißen, dass wenn wir und alle anderen Speicherbetreiber das dann so tun, dass das sich auch unbedingt netzdienlich auswirkt. Das heißt also, Rolle des Netzbetreibers heraus beobachten wir diese Sorge natürlich einerseits gespannt, andererseits aber auch mit einer gewissen Sorge, weil die Gefahr besteht, dass dadurch die Netze nicht wie gewünscht stabiler, sondern gegebenenfalls sogar punktuell auch instabiler werden. Und das ist eben genauso ein Punkt, wo wir von der Regierung klare Leitplanken brauchen, wie wir das in Zukunft handhaben können, sodass dieser Zuwachs an Speichern, den wir erwarten, sich dann unterm Strich auch netzdienlich auswirkt.
Mhm. Von der wirtschaftlichen Seite oder von der Anreizseite vielleicht nochmal betrachtet, was wären Maßnahmen, die eine neue Bundesregierung ins Auge fassen sollte, um den Ausbau von Speicherkapazität eben auch anzureizen, attraktiver zu machen, um es nicht alleine sozusagen den Spielregeln oder den Kräften des Marktes zu überlassen, denn da haben wir ja in der Vergangenheit auch bei anderen Themen im Kontext der Energiewende immer wieder zur Kenntnis nehmen müssen, dass das dann nicht immer so funktioniert, wie man es sich gewünscht hätte, wenn man es nur dem Markt in Eigenregulation gewissermaßen überlässt. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, wo Sie sagen würden, das macht aus unserer Sicht Sinn, da vielleicht nochmal den Trend, der sich schon in die richtige Richtung aus unserer Sicht entwickelt, nochmal anzureizen und da nochmal zusätzlichen Rückenwind zu verschaffen?
Genau, also da, ich denke, ich würde die Aussage dahingehend umdrehen, als dass ich sage, ich glaube, wir sehen die Marktnachfrage ist heute da.
Ja.
Das Thema, was wir nur sehen, ist, wenn wir jetzt den unbegrenzten Zubau zulassen, so wie er sich hier bahnt und nicht regulieren, dass wir dann Probleme mit den Netzen bekommen. Das heißt, die Kunst oder die Herausforderung liegt jetzt darin, das ganze Feld so zu regulieren, dass dadurch aber nicht die Wirtschaftlichkeit für die einzelnen Projektentwickler in Frage gestellt wird. Und ich glaube, das jetzt der Balanceakt sein, den die Politik hier vollführen muss. Wir sehen über solche Mittel wie Baukostenzuschüsse und Ähnliches ja schon den Versuch, den Zubau zumindest regional so zu verteilen, dass er auch sinnvoll ist im Sinne des Gesamtnetzes. Und so, dass man also versucht, regulierend darüber einzugreifen, dass man in bestimmten Regionen, wo man mehr Speicher im Netz gebrauchen kann, über höhere Baukostenzuschüsse beispielsweise, das eben auch entsprechend anzureizen. Also da gibt es schon verschiedene Mittel, die genutzt werden können. Die genaue Ausgestaltung hängt jetzt natürlich von den Prioritäten der neuen Bundesregierung auch ab.
Ja, am Ende steht und fällt alles. Ich glaube, das haben wir jetzt auch sehr deutlich herausgearbeitet. Mit der Frage der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes insgesamt. Wir sehen das als Unternehmen, das ja an anderer Stelle auch Kraftwerke betreibt und künftig auch neue Kraftwerke bauen möchte. Ebenfalls, dass da im Hinblick auf Standortfragen auch das Netzthema und die Netzkapazitätsthemen eine sehr wichtige, um nicht zu sagen teilweise auch entscheidende Rolle spielen. Und glaube, das wird auf jeden Fall ein Themen- und Tätigkeitsfeld sein, auf dem sich was tun muss. Nämlich alles, was man machen kann, hängt eben von der Leistungsfähigkeit der Netze ab. Insofern sind wir, glaube ich, alle gut beraten, wenn ein zentrales Themen- und Arbeitsfeld sein wird, deren Leistungsfähigkeit weiter zu ertüchtigen.
Ja, wenn ich da kurz einen Einschub machen kann. Das ist ja auch genau das Versprechen der Batteriespeicher, dass wenn wir sie sinnvoll platziert bekommen und sinnvoll betreiben können, dass wir dadurch den Bedarf nach zusätzlichem Netzausbau zumindest etwas reduzieren können. Und das ist ja das Versprechen, das Speicher geben. Und das sollte auch unser Ziel sein, dass wir also durch die Hinzunahme von Speichern am Ende des Tages ein besseres und auch ein günstigeres Stromgesamtsystem erzeugen können.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man nicht finden. Ein besseres und auch günstigeres Stromgesamtsystem ist genau das, was Verbraucher, kleine wie große, aber auch Energieunternehmen und ihre Kundinnen und Kunden sich wünschen. Das haben ja nicht zuletzt die Preisrallyes an den Energiemärkten in den letzten Monaten, Stichwort Dunkelflaute, gezeigt. Ich darf mich an der Stelle bei beiden Gesprächspartnern sehr, sehr herzlich für ihre Zeit bedanken, heute mit uns in den Austausch gegangen zu sein und das Thema Batteriespeicher aus unterschiedlichen Perspektiven näher beleuchtet zu haben. Ich hoffe, es war für alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer ein interessantes und anregendes Gespräch. Wir werden uns in diesem Jahr mit weiteren Themen rund um Energie und einzelne Themenfelder der Energiewirtschaft wieder melden. Für heute darf ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Christian Karalis, Florian Reuter, herzlichen Dank für die Teilnahme. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag und gerne auf bald, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Energiegeladen, der Iqony-Podcast.